Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Hatten Sie ganz bestimmt schon mal in der Hand. Schlichte Salzstreuer aus klarem Glas, in der Mitte etwas schmaler, oben dann Metall, ne, wo das Salz rauskommt. Auch die Lampe haben Sie sicher schon mal gesehen. Schlichter Metall oder Glasfuß, darauf eine matt leuchtende Glaskugel. Beides Werke von Wilhelm Wagenfeld. Der berühmte Produktdesigner und Bauhausschüler hat viele Klassiker entworfen. Wagenfeld hat seine Karriere in den 1920er Jahren begonnen. Anders als andere Bauhausschüler blieb er aber nach 33 noch in Deutschland und machte sogar in der Nazi-Zeit Karriere. Auch nach dem Krieg in der Bundesrepublik arbeitete Wagenfeld erfolgreich weiter, erhielt viele Preise und Auszeichnungen. Nun ist ein neues Buch erschienen, Keine Kompromisse, Wilhelm Wagenfeld und der Nationalsozialismus. Geschrieben hat es Daniel Hornow, Professor für Theorie und Praxis der Gestaltung an der Kunsthochschule Kassel. Hallo.
Hallo Herr Müller.
Herr Hornow, bevor wir in die Geschichte einsteigen und auf die Rolle Wagenfelds im Nationalsozialismus blicken, lassen Sie uns mal auf den Designer Wagenfeld schauen. Sie zitieren in dem Buch Wagenfeld mit dem Satz, das Anspruchsvollste ist wohl das Einfachste und das Einfache deshalb immer auch das Beste. War das Wagenfelds Designmaxime?
Kann man so sagen. Das bringt sehr klar und sehr pointiert zum Ausdruck, was er so als Ideal von Produktgestaltung, also der Gestaltung von Alltagsprodukten, von gängigen Waren ansah. Nämlich, dass Dinge eben möglichst einfach gestaltet sind, dass sie natürlich ihre Funktion zuverlässig erfüllen sollen, aber dass so ihr ästhetischer Wert eben nicht sozusagen die Funktion überlappen oder überfrachten sollte. Und das klingt vielleicht einfach, aber für Wagenfeld war das eine Gestaltungsaufgabe, der er sich, wenn man so will, Zeit seines Lebens stellt und immer wieder neu widmete und eben versucht, in seinen Produkten auch umzusetzen.
Neben den Salzstreuern, die ja von WMF immer noch hergestellt werden, oder der Lampe, was waren denn so Entwürfe von Wagenfeld, die uns vielleicht jetzt noch im Alltag begegnen?
Auch uns kann eine Butterdose begegnen, uns kann eine Teekanne begegnen, uns können Vasen in verschiedenen Formen und Ausführungen und Varianten begegnen. Uns kann aber beispielsweise auch der Salatzeier begegnen, so ein Plastik-Salatzeier mit so praktischen Auswölbungen am Rand.
Es gibt ja schon einige Arbeiten zu Wagenfelds Geschichte. Der Mann ist halt auch einfach einer der bekanntesten Designer der Bundesrepublik. Warum war es Ihnen ein Bedürfnis da, noch eine zu schreiben? In der Einleitung muss man sagen, dann klingt es fast so, als wollten Sie den Mann gegen Vorwürfe aus vorigen Arbeiten verteidigen.
Also zunächst war es eigentlich gar kein persönliches Anliegen, sondern das Buch ist gewissermaßen eine Auftragsarbeit. Maike Noll-Wagenfeld, die Tochter und alleinige Erbin der Rechte von Wilhelm Wagenfeld, ging, glaube ich, schon länger mit dem Gedanke, schwanger mal diese Phase von Wilhelm Wagenfeld, nämlich 1933 bis 1945, wissenschaftlich unabhängig aufarbeiten zu lassen. Und so wurde ich dann eben mit dieser Aufgabe betraut. Nein, es ist kein Verteidigungsbuch. Das klingt tatsächlich am Anfang so. Es gibt Mutmaßungen, immer wieder auch Vorhaltungen. Es gab auch immer wieder Unterstellungen über die Zeit, eben nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten, wie sich da Wagenfeld eben verhalten hat, ob er jetzt mit diesem Regime kooperierte oder sich distanzierte und so. Und es wurde aber nie wirklich im Detail aufgearbeitet. Und da war es mir schon erstmal wichtig, auch zu sagen, ja, diese Vorhaltungen und Unterstellungen gründen meist auf Unkenntnis der Quellenlage. Und mir war es jetzt wichtig, wirklich in die Quellen zu gehen, nachzuschauen, nachzulesen, was passierte damals eigentlich, wie äußerte er sich und wie versuchte er sich in dieser Zeit zu bewegen.
Sie haben sich ja da vor allen Dingen mit Briefen von Wagenfeld selber beschäftigt in dem Buch. Und da wird ja ziemlich schnell klar, keine Kompromisse, das haben Sie auch als Titel gewählt, das schreibt er wirklich wahnsinnig oft. Dabei musste er ja massiv Kompromisse eingehen, um zum Beispiel unter den Nazis beziehungsweise während der Nazi-Diktatur bei den Vereinigten Lausitzer Glaswerken eben richtig Karriere machen zu können.
In gewisser Weise schon. Er kam immer wieder in Berührung mit SS-Leuten, mit Vertretern, ne, muss man jetzt auch nicht gendern, mit Vertretern des Regimes und war im Prinzip dann auch eine Figur, die auf der einen Seite ganz stark an ihrer Unabhängigkeit, der politischen Unabhängigkeit festhielt. Es gibt mehrere Quellen, in denen er sich auch ganz klar als ein überzeugter und leidenschaftlicher Demokrat erweist. Aber auf der anderen Seite gab es eben immer diese Berührungen, diese Nähe, diese, ja, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch Versuchung, der dann zu widerstehen war.
Und manchmal klingt es ja sogar völkisch, das, was er dann schreibt in den Briefen.
Manchmal klingt das völkisch, dann war auch herauszuarbeiten, ist das so eine Tonalität der Zeit gewesen oder zeigt sich in solchen Redeweisen, in solchen Sprachformen eben auch eine dann letztlich vielleicht auch doch politische Nähe oder politische Überzeugtheit. Der These konnte ich nicht wirklich folgen, sondern letztlich überwiegen auch die Passagen, in der er sich regimekritisch äußert und letztlich auch Konsequenzen in Kauf nimmt. Also das ist eine Figur, die natürlich auch in diesen Widersprüchen dieser Zeit agiert und letztlich aber immer wieder versucht, das, was sie tut, auf die eigene Arbeit zurückzuführen. Also das ist so ein Credo, das sich durch diese Wagenfeldtschen Briefe zieht. Ich konzentriere mich auf die Arbeit. Meine Arbeit ist das Wichtige. Die Ideale, die ich mit meiner Arbeit verbinde, sollen durchgesetzt, sollen beibehalten werden.
Klingt aber wahnsinnig egoistisch, wenn man weiß, und das wusste er ja auch, was drumherum passiert ist in dieser Zeit, den Menschen.
Es klingt sicherlich egoistisch und ein Anliegen des Buches war auch, Wagenfeld in der Weise zu relativieren. Also das Buch soll keine Heldengeschichte sein. Häufig wird die Biografie der ja vermeintlich oder tatsächlich großen Industriedesignern des 20. Jahrhunderts so im Modus der Helden- und Siegergeschichte erzählt.
Was nehmen wir denn daraus für uns und für unseren Alltag vielleicht mit? Also es ist ja ganz spannend. Wir reden ja hier über Design. Sie haben es schon beschrieben, das uns tagtäglich begegnen kann. Anders als bei der Kunst, wo man sagen kann, naja, das Werk hänge ich mir dann vielleicht doch nicht hin oder da gehe ich dann doch nicht in die Ausstellung. Es ist hier ganz anders. Wie müssen wir, wenn man historisch betrachtet, die Menschen, die, naja, solche Sachen gestaltet haben, dann vielleicht anders auf diese Alltagsgegenstände schauen?
Vielleicht kann man so ein Credo von Wagenfeld mitnehmen, nämlich, dass Produkte nie nur Funktionsprodukte sind, sondern dass Produkte einen Einfluss haben auf die Art und Weise, wie wir unsere sozialen Beziehungen gestalten, wie wir unseren Alltag strukturieren, dass wir Produkten immer auch eine Bedeutung zuweisen, die über ihre reine Funktion, wenn man so will, über ihren Gebrauchswert hinausweisen, dass sie also einen Wert für uns besitzen und für unsere, ja, für unser Leben besitzen, der nicht selbst in den Produkten aufgeht oder sich nicht selbst in den Produkten erschöpft. Und das immer wieder kritisch zu reflektieren, sich zu fragen, ja, welche Voraussetzungen, welche politischen Überzeugungen, welche Ideologien vielleicht auch verbinde ich mit scheinbar alltäglichen oder nebensächlichen Produkten, die mich so umgeben. Das könnte so ein Punkt sein, den man aus dieser Geschichte lernen kann.
Keine Kompromisse, Wilhelm Wagenfeld und der Nationalsozialismus, so heißt das Buch von Daniel Hornhoff. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen.